Der französische Hochsommer. Ein Pollennebel auf dem Wasser der Essonne und Enten im Schilf. Hannibal sprach immer noch kein Wort. Aber er hatte einen traumlosen Schlaf und den Appetit eines gesunden 13-Jährigen. Sein Onkel Robert Lecter war warmherziger und weniger reserviert, als es Hannibals Vater gewesen war. Er hatte sich die Sorglosigkeit des Künstlers erhalten, die sich mit der Sorglosigkeit des Alters verbunden hatte. »Unsere Familie«, begann er, »ist ein ziemlich eigenartiges Völkchen, Hannibal. Wir merken es alle schon ziemlich früh in unserem Leben, und ich nehme an, dass auch du es bereits weißt. Falls du jetzt noch Probleme mit deiner Andersartigkeit hast, wirst du sehen, dass du mit zunehmendem Alter immer besser damit zurechtkommst. Du hast deine Familie und dein Zuhause verloren, aber du hast mich, deinen Onkel. Und du hast Sheba, Lady Murasaki. Ist sie nicht eine Wonne?« Sie gingen in einen großen, weiß gestrichenen Raum im obersten Geschoss des Chateaus. In Arbeit befindliche Leinwände standen auf Staffeleien, weitere lehnten an den Wänden. Auf einem niedrigen Podest befand sich eine Chaiselongue und an einem Kleiderständer daneben hing ein Kimono. Nicht weit davon sah Hannibal eine Staffelei mit einer verhängten Leinwand. Er folgte seinem Onkel in ein Nebenzimmer, in dem eine große Staffelei mit einem Block unbedruckten Zeitungspapiers, Kohle und mehreren Farbtuben stand. »Ich habe hier einen Bereich nur für dich eingerichtet«, sagte der Graf. »Dein eigenes Atelier. Hier wirst du Erleichterung finden, Hannibal. Wenn du das Gefühl hast, jeden Moment zu explodieren, solltest du einfach zeichnen. Malen. Mit weit ausholenden Bewegungen und mit viel Farbe. Versuche nicht, irgendein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, wenn du zeichnest. Und bemühe dich nicht um Finesse. Finesse bekommst du von Sheba zur Genüge.« Nachdem der Graf gegangen war, begab sich Hannibal nicht sofort zu seiner Staffelei, sondern sah sich im Atelier seines Onkels dessen Arbeiten an. Er legte die Hand auf die Chaiselongue, berührte den Kimono und hielt ihn an sein Gesicht. Er stellte sich vor die verhängte Staffelei und hob das Tuch. Der Graf malte Lady Murasaki nackt auf der Chaiselongue. Das Bild sprang in Hannibals weit geöffnete Augen. Lichtpunkte tanzten in seinen Pupillen. Glühwürmchen glommen in seiner Nacht. Der Herbst rückte näher, und Lady Murasaki veranstaltete mehrere Essen im Freien, bei denen sie den Erntemond betrachteten und den Herbstinsekten lauschten. Sie verfolgten den Mondaufgang, und wenn die Grillen verstummten, spielte Chiyo im Dunkeln die japanische Zither. Hannibal musste sich immer nur vom leisen Wispern der Seide und von einem Duft leiten lassen, um stets genau zu wissen, wo Lady Murasaki gerade war. Zur Überprüfung seines Schulwissens wurde Hannibal in regelmäßigen Abständen in die Dorfschule geschickt, wo er aufgrund der Tatsache, dass er nicht sprechen konnte, für einiges Aufsehen sorgte. An seinem zweiten Tag in der Schule spuckte ein Kerl aus einer oberen Klasse einem kleinen Schulanfänger auf den Kopf, worauf Hannibal dem Spucker Steißbein und Nase brach. Er wurde nach Hause geschickt und verzog keine Miene. Dafür nahm er zu Hause an Chios Unterricht teil. Chiyo war schon vor Jahren mit dem Sohn einer japanischen Diplomatenfamilie verlobt worden, und jetzt, mit 13, lernte sie von Lady Murasaki alle Fertigkeiten, die sie für ihr Dasein als junge Ehefrau benötigen würde. Der Unterricht war ganz anders als der von Herrn Jakov, doch die Fächer, in denen Chiyo unterrichtet wurde, hatten wie Herrn Jakovs Mathematik eine ganz eigene Schönheit, und Hannibal fand sie hochinteressant. Donnerstags wurde auf dem Dorfplatz um den Brunnen und die Statue von Marschall Foch unter großen bunten Sonnenschirmen immer ein Markt abgehalten. Der Stand mit dem eingelegten Gemüse verbreitete dabei einen Hauch von säuerlichem Essig, und die Fische und Muscheln auf ihren Algenbetten verströmten den Geruch des Meeres. Lady Murasaki war zu Legume Bulot, dem besten Gemüsestand, unterwegs, um Straußenfarn zu kaufen. Hannibal, der Lady Murasakis Einkaufskorb trug, trödelte hinter ihr her. Gegenüber dem Gemüsestand saß der Metzger Paul Momond in seiner blutigen Schürze an einem Hackblock und nahm Vögel aus. Die Gedärme warf er in einen Eimer, Muskelmägen und Lebern verteilte er auf zwei Schüsseln. Der Metzger war ein großer, vierschrötiger Mann mit einer Tätowierung auf dem Unterarm, einer Kirsche mit dem Spruch »Voici la mienne ou est la tienne«. Das Rot der Kirsche war im Lauf der Zeit so stark verblichen, dass es heller war als das Blut an seinen Händen. Unter dem Schild mit der Aufschrift »Momande, Fleisch und Geflügel« stand der Bruder des Metzgers, der es besser verstand, mit der Kundschaft umzugehen. Er brachte seinem Bruder gerade eine Gans zum Rupfen. Paul Momande nahm einen Schluck aus der Flasche Mark, die er neben sich stehen hatte, und wischte sich mit einer blutigen Hand über das Gesicht, so dass Blut und Federn an seinen Wangen kleben blieben. Hannibal betrachtete gerade einen Schweinekopf in einer Auslage, als er Paul Momands Stimme hörte.
»Hey, Japonais!«
Gemüsehändler Bülow protestierte. »Ich bitte Sie, Monsieur, spricht man so etwa mit einer Dame?« Aber das brachte den Metzger erst richtig in Fahrt.
»Hey, Japonais! Ich habe mal eine Frage. Stimmt es, dass eure Fotzen quer verlaufen? Mit einem kleinen Puschel gerade Haare wie eine Explosion?«
Das war der Moment, in dem Hannibal das blut- und federnverschmierte Gesicht des Metzgers erblickte. Wie der Blauäugige, nachdem er den Vogelbalg abgenagt hatte. Paul Momand wandte sich an seinen Bruder.
»Ich sag dir, ich hatte in Maschema eine, die konnte deinen ganzen...«
Die Lammhaxe, die in das Gesicht des Metzgers krachte, warf ihn mit einem Schwall von Vogelinnereien hinten über. Und dann war Hannibal auch schon auf ihm. Und die Lammhaxe sauste unerbittlich auf Momands Gesicht nieder, bis sie ihm aus der Hand glitt. Aber da tastete der Junge schon nach dem Geflügelmesser auf dem Tisch hinter sich, fand allerdings nur eine Handvoll Hühnerinnereien, die er dem mit seinen blutigen Pranken blindlings nach ihm greifenden Metzger mit voller Wucht ins Gesicht drosch. Jetzt schaltete sich auch Paul Momands Bruder ein. Er trat Hannibal gegen den Hinterkopf und wollte gerade nach dem Fleischklopfer auf dem Ladentisch greifen, als Lady Murasaki zum Stand gestürmt kam, ihn zur Seite schob und einen wilden Schrei ausstieß. Lady Murasaki hielt dem Bruder des Metzgers ein großes Messer genau an die Stelle seines Halses, an der er eine Sau gestochen hätte, und sagte: »Ganz ruhig, Monsieur.« Beide Momands rührten sich nicht mehr, während die Trillerpfeifen der Gendarmen bereits näher kamen. Pauls große Hände an Hannibals Kehle, die Augen seines Bruders nervös nach der Seite zuckend, wo der Stahl der Klinge seinen Hals berührte, und Hannibal, der auf dem Tisch hinter sich nach dem Messer tastete. Die zwei Gendarmen, die angelaufen kamen, um den Metzger und Hannibal zu trennen, rutschten fast auf den Innereien der Vögel aus. Einer zog den Jungen von Momand weg, hob ihn vom Boden hoch und ließ ihn erst auf der anderen Seite des Stands wieder herunter. Hannibals Stimme klang rostig, vom langen Nichtgebrauch, aber der Metzger verstand ihn trotzdem. Er sagte ganz ruhig auf Französisch: »Bestie.« Es hörte sich mehr wie eine Gattungsbezeichnung an, als wie eine Beschimpfung. Der Freitagsmarkt fand im 15 Kilometer entfernten Villiers statt. Der Metzger Paul Momand trug gerade ein geschlachtetes Lamm zu seinem Stand, als der Graf, grau und übernächtigt, aus seinem Wagen stieg. Robert Lecter begann mit seinem Stock auf Momand einzuschlagen und traf ihn an der Oberlippe.
»Du mieses Stück Dreck! Wie kannst du es wagen, meine Frau zu beleidigen?«
Der Metzger ließ das Lamm fallen und versetzte dem Grafen einen heftigen Stoß, so dass dieser gegen den Ladentisch prallte. Doch Graf Lecter fing sich wieder und wollte mit seinem Stock erneut auf Paul Momand losgehen. Mitten in der Bewegung hielt er jedoch plötzlich mit verdutztem Gesicht inne. Er griff sich mit der Hand an seine Brust und fiel vor dem Metzgerstand mit dem Gesicht nach unten zu Boden.